What's Up Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
Der Bereich ESG ist längst keiner mehr, der in Unternehmen nur als nice-to-have angesehen wird. Vielmehr gilt für das Vorantreiben der Themen Environment, Social und Governance, it is a must-have. Wer wettbewerbsfähig bleiben will, muss nachhaltig, sozial und vor allem auch ethisch korrekt arbeiten. Darauf schauen die Finanzierer und auch potenzielle Käufer. Und damit ist das Thema ESG auch mitten in der Corporate Finance Community angekommen. Was das für die Unternehmen bedeutet, darum soll es heute gehen. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu What's Up Corporate Finance. Ich bin Isabella Alessa Bauer. Unser Thema in dieser Episode ist: ESG ist keine Kür. Wie gelingt die Integration in den Unternehmen? Die Antworten zu allem, was sich an diese Kernfrage anschließt, geben mir zwei ausgewiesene Experten im Bereich Sustainability. Ich freue mich, dass meine Co-Gastgeber Katharina Engels und Nils Borcherding, beide Wirtschaftsprüfer bei Baker Tilly, heute hier sind. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Gleich mal vorneweg an euch beide gefragt. Welche Rolle spielt ESG in eurer Tätigkeit als Prüfer und Berater?
Ja, das Thema ESG oder Nachhaltigkeit, wie auch immer man jetzt sagt, erlangt, glaube ich, zu Recht eine immer größere Bedeutung. Das Thema ESG spielt zunehmend auch eine zentrale Rolle in unserer Tätigkeit. Beispielsweise sollen ja die Informationen über die nachhaltige Unternehmensleistung künftig verpflichtend einer externen Prüfung unterzogen werden. Vor dieser Prüfung steht natürlich die Herausforderung der Berichtsaufstellung und so ein Sollkonzept, was durch die Standards vorgegeben wird, das ist doch noch für viele Unternehmen relativ neu. Insofern sind wir derzeit, glaube ich, oftmals als Aufklärer, Coach, Sparringspartner und natürlich auch Prüfer unterwegs in dieser sehr umfangreichen Thematik. Denn das Thema geht natürlich weit über diese Berichterstattung hinaus, die ja oftmals nur am Ende eines Prozesses steht und aktuell aufgrund der Regulatorik natürlich im Fokus auch gerückt ist.
Katharina, von deiner Seite.
Ja, wir bei Baker Tilly sind natürlich überzeugt, dass das Thema Nachhaltigkeit eine strategische Bedeutung für die Unternehmen hat. Und genau um diesen Bedarf auch entsprechen zu können, haben wir innerhalb von Baker Tilly auch ein eigenes Team aufgestellt, das genau dieses Know-how und diese Expertise bündeln soll und die Unternehmen natürlich bestmöglich auf ihrer Reise zu mehr Nachhaltigkeit in der Berichterstattung und auch mehr Nachhaltigkeit in ihrer Geschäftstätigkeit explizit begleiten soll, weil wir eben davon überzeugt sind, dass langfristige Nachhaltigkeit auch unternehmerischen Erfolg sichern wird. Ja, und insofern sind wir sehr froh, dass wir unseren Kunden momentan mit viel Know-how und Expertise zur Seite stehen können aus langen Jahren der Erfahrung und entsprechend unser Team auch zusammengestellt haben.
Nils, du bist 2023 von BDO zu Baker Tilly gekommen, eben weil du Experte rund um das Thema Nachhaltigkeit bist. Du hast damals gesagt, der Wandel zu einer nachhaltigeren Ausrichtung bedeutet für die Unternehmen eine Reihe von Chancen, denen aber häufig auch eine Vielzahl von großen Herausforderungen und Risiken gegenübersteht. Wir helfen Ihnen dabei, sich auf die Chancen zu konzentrieren und die Herausforderungen auf optimale Art und Weise zu meistern. Das ist ja schon mal ein sehr hoher Anspruch. Wie hoch hängen denn Unternehmer das Thema ESG? Und vor allem auch, wie bewerten Sie das Verhältnis von Chance zu Herausforderung?
Also ich glaube in der Tat, dass Unternehmer zunehmend diese hohe Bedeutung von ESG doch erkennen. Ich glaube, als Beispiel lässt sich da mal auch der Druck aus den Märkten, Absatzmärkten anführen, sei es von Kunden, aber auch Investoren der Belegschaft und natürlich eben auch der Regulierung, die immer strenger wird. Wir haben natürlich auch eine Vielzahl von Unternehmen, die wir betreuen und gerade in konservativen Geschäftsmodellen stoßen wir doch auch auf eine gewisse Skepsis, vielleicht auch Sinnhaftigkeit, was die nachhaltige Transformation noch anbelangt. Aber unterm Strich würde ich mal meinen, dass viele Unternehmen in dieser ESG-Transformation jedoch mehr Chancen sehen. Und die konkretisieren sich, lassen sich also betiteln in eben Wettbewerbsfähigkeit stärken, eben die Absatzmärkte zu sichern langfristig, den geänderten Kundenanforderungen gerecht zu werden, selbst die Attraktivität für das Personal zu erhöhen und. Also schlicht, es geht um die auch oftmals bemühte Resilienz des Geschäftsmodells, ja. aber natürlich auch um den Zugang künftig umso mehr zu Finanzierungsquellen. Ja. Es ist und bleibt sicherlich, was die Umsetzung angeht, eine riesige Herausforderung. Ich glaube, das steht außer Frage, sei es in Bezug auf Kosten, die Komplexität des Themas, die damit verbundenen notwendigen organisatorischen Veränderungen. Wir sehen das in vielen Gesprächen, in vielen Projekten, dass auch noch zahlreiche Unternehmen im Aufbau begriffen sind von solchen ESG-Abteilungen, sich mit der Allokation von Verantwortlichkeiten noch diesbezüglich beschäftigen und. Und selbstverständlich ist das alles nicht mal eben so kurzfristig umzusetzen. Also insbesondere eine Transformation einer Unternehmenskultur, das kann sicherlich nicht im Handumdrehen erfolgen. Im Kern gilt es jetzt aber, Nachhaltigkeitsrisiken, sofern sie dann bestehen, in innovative Chancen zu wandeln. Ja, also neben dieser Wertsicherung, das Managen von Risiken, sollte der Fokus ganz klar eben auf den Chancen liegen, die in der zusätzlichen Wertschaffung begründet sind. Dazu müssen eben so Strategie, Prozesse und Maßnahmen entwickelt werden und eine ESG-Buchhaltung auch aufgebaut werden. Das ist übrigens auch wichtig für die dann kommende künftige verpflichtende Berichterstattung.
Wie gut passt denn das, was die Unternehmen heute schon leisten können, wie sie auch eingestellt sind zu dem Thema, mit den Anforderungen der Politik zusammen? Ich denke da jetzt an die EU-Taxonomie, mit der ja beispielsweise ein Instrument geschaffen wurde, das zur Standardisierung und Förderung nachhaltiger Investitionen beitragen soll. Wie gut klappt denn das?
Das ist insofern eine gute Frage, weil ich glaube schon, auch diese Frage nach der Sinnhaftigkeit oftmals auch was mit vielleicht Überforderung oder gefühlter Überforderung zu tun hat. Also insofern sehen wir da schon eine Art Diskrepanz zwischen dem, was der Anspruch ist und der Wirklichkeit. Es bringt ja auch nichts, die wichtigen Treiber, Unternehmen dort bei dieser großen Aufgabe, Herausforderung zu verlieren. Also kurzum, viele Unternehmen haben das Thema ESG als wichtiges Thema erkannt. Die Umsetzung hinkt vielleicht noch etwas den Anforderungen hinterher. Also das Bewusstsein wächst, aber dazu bedarf es eben Ressourcen, um insbesondere eben diese umfangreichen Anforderungen zu erfüllen. Naturgemäß hat sich schon gezeigt, dass natürlich proaktives Verhalten dort zuträglich ist. Also wer reaktiv unterwegs ist, ich glaube, der wird über die Zeit unter Druck geraten. Da ist eine proaktive Herangehensweise doch sicherlich mit einem Nachjustieren doch, glaube ich, das adäquate Mittel und hilft natürlich den Unternehmen dann eben diese umfangreichen Herausforderungen dann wirklich auch zeitgerecht umsetzen zu können. Hinsichtlich der Taxonomie, das ist ja ein Baustein, der Mitte 2020 schon geschaffen wurde vor dem Hintergrund des europäischen Grünen Deals. Ein sehr komplexes Instrument zur Klassifizierung von sogenannten grünen Wirtschaftsaktivitäten. Finanzunternehmen darüber hinaus benötigen das auch, um sozusagen dann auch ihre Portfolioseite dann diesbezüglich mit einem sogenannten Green Asset Ratio bewerten zu können. Das ist natürlich eine sehr umfangreiche Materie, die bisher ehrlicherweise auch nur eine Handvoll von Unternehmen betroffen hat. Da sprechen wir von diesen großen kapitalmarktorientierten Unternehmen, rund 550 Unternehmen, rund die es bisher betroffen hat und die jetzt also weitaus mehr Unternehmen treffen wird, diese Regulatorik. Also insofern müssen wir da noch vielleicht noch mal ein bisschen abwarten als Zwischenfazit, dass, was die Wirksamkeit der Taxonomie angeht. Das wird sicherlich noch besser erst in naher Zukunft zu messen und zu beurteilen sein. Allerdings gibt es jetzt natürlich in den Anfängen schon Kritikpunkte, die eben genau auf diese Komplexität abzielen, auch auf den Katalog an Wirtschaftsaktivitäten, weil nicht jeder ist dort sozusagen, kann sich dort finden oder kann sich dort subsumieren. Also wie gesagt, es gibt schon in dieser jungen Historie Kritik. Mit Blick auf die Zukunft wage ich aber trotzdem eine Prognose zusammen auch mit der CSRD und der ERS-Welt, dass also beide Themen schon zu einer Stärkung des Themas führen werden und ja eigentlich auch damit verbunden vielleicht auch die Hoffnung so ein bisschen, dass auch noch mehr der Fokus eben auf diese Chancen, die damit verbunden sind, gelegt wird.
Ganz konkret, was muss ich denn als Unternehmen beachten? Wie kann ich meine Sorgfaltspflichten erfüllen und dabei auch Risiken managen?
Salopp gesagt, zunächst sollte man natürlich seine Sorgfaltspflichten auch kennen. Ich glaube, das ist bereits schon nicht einfach bei dieser Schnelllebigkeit, bei diesem Umfang der Materie ESG. Das bedeutet wirklich auch vollständig über alle regulatorischen Entwicklungen informiert zu sein, zeitlich, inhaltlich auch natürlich. Und insofern ist ESG oftmals auch erstmal eine Compliance-Herausforderung für Unternehmen, das erstmal sicherzustellen. Und aus der Analyse der Themen, dieser Verpflichtungen, gesetzlicher Anforderungen kann aber auch erst eine sinnvolle Ableitung der unternehmenseigenen ESG-Strategie erfolgen und daraus abgeleitet natürlich auch Ziele, Maßnahmen etc. Das heißt, wenn wir über das Thema sprechen, dann denke ich mal, ist zwingend notwendig, sich mit dem Erfüllen und Managen von, sage ich mal, Informationen, die verlässlich sein müssen, sozusagen auseinanderzusetzen. Also da sprechen wir von verlässlichen Daten zur Steuerung, von einem internen Kontrollsystem, von also Systemen, Prozessen und Kontrollen am Ende. Also müssen Regeln aufgestellt werden, die müssen implementiert werden und die Verlässlichkeit sollte natürlich in Stichproben zumindest immer mal kontrolliert werden. Zusätzlich haben wir natürlich, was die Nachhaltigkeit ESG angeht, glaube ich auch die Herausforderung, dass wir eben keine gemeinsame Währung haben in Euro oder etc., sondern anders als in der Finanzberichterstattung natürlich für eine Vielzahl von Metriken haben. Wir können Anleihen machen und ich glaube, die sollten auch gemacht werden. Die werden auch zum Teil jetzt schon gemacht, Anlehnung also an die Finanzberichterstattung. Und deswegen glaube ich schon, dass eher kurz- als langfristig also solche Governance, bestehende Governance und Compliance und Risikomanagement-Aktivitäten und Strukturen auch schon dann eben auf ESG-Themen übertragen werden. Es wird aber keinen generellen Ansatz geben, sondern das wird sehr themenindividuell erfolgen. Und wie gesagt, es ist eben nicht nur der Fokus und das sollte eben auch nicht die Richtung sein, auf Risiken zu schauen, sondern vielleicht auch damit verbunden, auch was Steuern und Managen angeht. Das hat ja auch was mit der Chancenseite zu tun.
Wir hatten eingangs gesagt, das Thema ist auch in der Corporate Finance Community angekommen. Deswegen mal nachgefragt, was bedeuten die neuen Regularien und die erhöhte Relevanz von ESG-Kriterien auch für die unternehmerische Kommunikation mit Finanzierern? Also welche neuen Anforderungen müssen hier mitgedacht werden? Welche Chancen resultieren mitunter, aber auch aus den neuen Gegebenheiten?
Also zunächst einmal glaube ich, dass ein zentraler Aspekt schon die erhöhten Transparenzanforderungen jetzt gerade sind. Also ich glaube schon, dass auf dieser Basis und mit Blick auf die Zukunft, da wird es sicherlich noch Anpassungen geben, immer wertvollere Informationen, was also die Zukunftsfähigkeit und Resilienz der unternehmerischen Geschäftsmodelle anbelangt, hervorkommen, herausgebracht werden. Und das dürfte mit Blick auf die Zukunft auch deutlich an Relevanz gewinnen und damit verbunden ja auch die Beurteilung von Werthaltigkeit von Unternehmen oder deren eingesetzten Vermögen. Also ich glaube, das ist, glaube ich, schon ein zentraler Punkt, was ja auch Hintergrund der Gesetzgebung ist aktuell. Auf der anderen Seite war es aber immer schon so, dass wir Investorenanforderungen gesehen haben, die sich schon immer, glaube ich, mit Risiken und auch Chancen auseinandergesetzt haben und insofern auch immer versucht wurde, schon aus dieser Blickrichtung ESG-Risiken identifizieren, zu managen, um finanzielle Schäden daraus zumindest zu begrenzen, aber eben auch Chancen zu sehen, dort eben auch die Möglichkeit zu haben, was also eine Steigerung von Umsatz oder Gewinn anbelangt beispielsweise. Im Kern würde ich mal behaupten, dass was sich ändert oder immer stärker herauskommt, ist diese Thematik und Diskussion der langfristigen Wertschöpfung, die damit verbunden ist. Und das ist das, was letztendlich auch zu kommunizieren und darzustellen gilt. Und das natürlich auf Basis von verlässlichen Informationen. Und dessen sollten sich die Akteure eigentlich bewusst sein, ja, was es im Kern ist und jetzt von der Regulatorik natürlich vielfältig getrieben wird.
Daran anschließend gleich die Frage, inwieweit beeinflussen ESG-Faktoren denn auch heute schon Investitions- und Finanzierungsentscheidungen und natürlich auch, was wird da in den kommenden Jahren passieren und was müssen die Unternehmen daraus ableiten?
Ja, also ich glaube auch jetzt aus heutiger Sicht lässt sich schon sagen, dass der Einfluss schon steigend ist, dass schon ein signifikanter natürlich Einfluss da ist, der also sozusagen Kreditvergabe und Investitionsentscheidungen beeinflusst. Mit Blick auf die Zukunft würde ich mal die Prognose auch wagen, dass mit der steigenden Verfügbarkeit eben dieser Informationen dann auch, die dann transparent berichtet werden sollen und müssen, natürlich verbunden mit der Prüfung, also auch dieser Thematik der Verlässlichkeit dieser Informationen, dass sich der Einfluss auch weiter ausdehnen wird. Also das wird auch mit Blick auf die Zukunft sicherlich steigen. Ja, das ist, glaube ich, schon ein signifikantes Signal an die Akteure. Und ist heute auch schon nicht zu unterschätzen und wird also auch zunehmen. Das bedeutet also konkret für die Unternehmen, dass man doch eher proaktiv schon sein sollte und das also bei entsprechenden Planungen integrieren sollte, um weiterhin auch Zugang zu Kapital zu sichern und dann auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Also ist schon von zentraler Bedeutung und wird zunehmen.
Was man ja auch sagen kann, ist, dass im Zusammenhang mit ESG aktuell ganz neue, richtige Finanzprodukte entstehen. Was heißt das denn wiederum für die Finanzierer, also für Hausbank und Co. und wie reagieren die drauf?
Ja, da sehen wir aktuell wirklich zahlreiche Entwicklungen, die reichen von sogenannten grünen Anleihen, solchen sogenannten ESG-Linked Loans und weiteren nachhaltigen Instrumenten. Auch da gilt der Grundsatz, dass wir annehmen, dass durch die Verfügbarkeit und auch die verlässliche Information dann der Trend noch weiter sich verstärken wird hin zu ESG-bezogenen Finanzierungs- und Investitionsprojekten. Es wird wahrscheinlich auch so sein, dass ganz allgemein auch das Licht nicht abkoppeln lassen wird. Je stärker also ESG im gesellschaftlichen Alltag etabliert, desto stärker wird sich auch die Nachfrage an nachhaltigen Produkten entwickeln. Und das hat natürlich auch Auswirkungen letztendlich auf die Finanzierung, beispielsweise von gekoppelten Produkten, die sozusagen mit KPIs, nachhaltigen KPIs dann unterlegt sind. Die Reaktion der etablierten Finanzierer wird wahrscheinlich dann auch sich sozusagen dann dahingehend anpassen. Auch dort werden neue Produktpaletten sicherlich aufgelegt werden, um auf die veränderte Nachfrage dann eben zu reagieren. Ich gehe auch so weit davon aus, dass entsprechend zu diesen Entwicklungen auch die ESG-Kompetenzen auf Bankenseite auch hier entsprechend ausgebaut werden. Also überall, glaube ich, würde ich erwarten, aus den Entwicklungen abgeleitet, dass es zu einer Verstärkung dieser Tendenzen kommt.
Aber mal ganz ehrlich gesprochen, treiben die Finanzierer die ESG-Bemühungen der Kunden voran über die Kreditvergabe oder aber sind die eigentlichen Treiber nicht Kunden, Mitarbeiter, die Regulierung selbst?
Ja, gute Frage. In dem Sinne auch oftmals die Diskussion bei uns hier in den Projekten. Wir hören doch relativ häufig von den Unternehmen, dass Finanzierer und Investoren derzeit vielleicht noch in der Tat wenig nachfragen und diese ESG-Kriterien als Bedingung für Kredite eben auch voraussetzen, eine gewisse Transparenz und eine Verfügbarkeit, eine Vergleichbarkeit. Das heißt, das wird sich erst in der Zukunft sicherlich dann auch verstärken. Wir sehen in der Tat die Treiber, wie vorhin schon genannt, aus den Absatzmärkten. Also wenn wir da Kunden betrachten, wenn wir die Arbeitnehmer, die Belegschaft in den Unternehmen sehen, dass das schon von entscheidender Bedeutung ist. Ich glaube, am Ende ist es ein Zusammenspiel, vielleicht noch derzeit noch nicht ganz so stark von den Finanzierern und Investoren getrieben, aber es ist natürlich eine relative Betrachtung. Ich glaube, dass in Zukunft sowohl diese weiteren Treiber, sei es in Form von Kunden oder Mitarbeitenden oder Lieferanten, genauso ihre Berechtigung gleich haben werden und ihren Einfluss haben, wie eben auch die Finanzierer und Investoren. Also ich glaube, das wird sich einspielen. Im Gesamtbild sind sie ohnehin enthalten. Derzeit vielleicht noch etwas schwächer, so dass ich eigentlich das unterstreichen kann, dass derzeit vielleicht noch die Kunden, Mitarbeiter und Regulierer noch die eigentlichen Treiber sind.
Katharina, jetzt haben wir dich hier ganz lange zum Schweigen verdonnert. Ich habe aber natürlich auch noch ein paar Fragen an dich. Und zwar würde ich gerne als erstes mal wissen, wenn ich jetzt als bemühter Unternehmer ESG in meiner Geschäftstätigkeit beachten möchte, wie mache ich dann eine sinnvolle Analyse des Status quo, natürlich auch unter Berücksichtigung der Interessen meiner verschiedenen Stakeholder?
Ja, sehr schöne Frage. Herzlichen Dank. Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist erstmal, dass die Unternehmen natürlich darauf gucken, was eigentlich schon da ist im Unternehmen und im Grunde eine Bestandsaufnahme durchführen. Was wir sehen in den Projekten und bei den Unternehmen, die wir begleiten, ist, dass nicht finanzielle Aspekte heutzutage häufig in den Unternehmen überhaupt schon erhoben und auch ausgewertet und auch zur Steuerung herangezogen werden. Was man auch sehen kann, ist, dass wichtige Stakeholdergruppen, Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter beispielsweise heute schon sehr starke Repräsentanten in den Unternehmen haben, die die Interessen dieser Gruppen kennen und auch ihren Einfluss verstehen und sozusagen auch das Wissen über die Bedeutung natürlich da ist. Was häufig fehlt, und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung für die Zukunft, ist eben eine stringente Verknüpfung dieser Informationen, die da sind und dem Schlagwort Nachhaltigkeit sicher zuzuordnen sind, ist sozusagen die Verknüpfung mit einer klaren ESG-Strategie und klaren Zielen und klaren Maßnahmen zu dieser Strategie. Und entsprechend natürlich eine Ableitung von KPIs, die man monitoren möchte und einer entsprechenden Berichterstattung. Das ist, denke ich, der Teil, wo heutzutage auch durch die Regulatorik natürlich eine Lücke, die noch existiert, in den Unternehmen geschlossen werden soll. Und man nimmt natürlich dort häufig Anlehnung an der aktuellen Finanzberichterstattung. Und ich denke, das ist auch zu Recht so, dass man natürlich hier im Grunde eine Anleihe nimmt und sagt, so in dem Stil sollten Unternehmen natürlich auch nicht finanzielle Aspekte monitoren, erheben, für die Steuerung heranziehen und eben entsprechend auch in die Berichterstattung integrieren. Wichtig neben einer Bestandsaufnahme im Unternehmen für die Frage, was muss ich denn jetzt eigentlich tun, ist natürlich auch die Frage des Benchmarkings. Also ganz wichtig ist natürlich erstmal zu gucken, dass ich bei mir im Unternehmen selber Datenanalysen durchführe und Befragungen natürlich vorsehe. Aber darüber hinaus habe ich natürlich als Unternehmen ja auch einen Zugang zu einer ganzen Reihe externer Daten. Also sei das sozusagen auch eine Medienanalyse, die ich machen kann und natürlich auch Analysen beispielsweise über gewisse Bewertungsportale und auch Brancheninformationen, Branchenstandards, Branchenverbände und natürlich auch eine Peer Group. Und ich denke, dass Unternehmen gerade auf dem Weg auch eine ganze Reihe Transparenz sammeln können, welche Themen auch mit Bezug auf ihr Geschäftsmodell eine Wichtigkeit haben und was eben auch Stakeholdergruppen für Interessen äußern, beziehungsweise eben wo auch ein gewisser Einfluss auf eine Geschäftstätigkeit liegen kann. Und genau das kann man natürlich dann in Form von Dialogen und Befragungen von Stakeholdergruppen vertiefen, dieses Bild, und letztendlich sozusagen auch die Informationen über Erwartungen und Interessen vertiefen. Und last but not least sehe ich die Unternehmen natürlich perspektivisch in der Verantwortung, auch regelmäßige Überprüfungsprozesse für diese Erhebung zu Interessen und Einflussmöglichkeiten von Stakeholdern zu schaffen und das natürlich auch kontinuierlich zu schärfen. Weil wir werden hier sicher auch eine Veränderung sehen. Je mehr Transparenz über Nachhaltigkeit künftig verfügbar ist durch eine gesteigerte Berichterstattung, desto mehr wird sich letztendlich auch herauskristallisieren, wo wirklich das Interesse an Nachhaltigkeitsdaten gegeben wird. Und da wird nachgeschärft werden müssen. Und es wird sich herauskristallisieren, dass bestimmte Dinge schlicht und einfach schon Standard sind und vielleicht auch gar nicht den Schwerpunkt bilden, den man heute vielleicht möglicherweise vermutet.
Ja, hast du jetzt schon, also ich glaube, es mangelt nicht an To-Dos für die Unternehmen, du hast schon einiges angerissen. Wenn wir es nochmal versuchen, ein bisschen konkreter zu machen, schrittweise, was kann ich konkret tun, um eben ESG-Prinzipien und Kriterien wirklich sinnvoll zu implementieren?
Ja, ich denke, ganz wichtig, du hast es gerade auch schon angesprochen, ist, dass wir natürlich immer einen Blick dafür haben, dass das eine Reise ist, auf die sich die Unternehmen begeben. Und ich denke auch nicht die Erwartungshaltung bestehen kann, dass ich von heute auf morgen hier eine perfekte Unternehmensberichterstattung auf die Füße stelle und sage 1:1, das System, was ich aus der Finanzberichterstattung kenne, ist vom ersten Tag an für die Unternehmensberichterstattung zu nicht finanziellen Aspekten vorhanden, sondern dass das natürlich auch in einem gewissen Entwicklungsprozess unterliegt. Und dieser Entwicklungsprozess, das hast du so schön angefragt, ist eben erstmal davon getragen, dass ich überhaupt eben neben dieser Bestandsaufnahme natürlich auch Fachwissen aufbauen muss und ein Verständnis für die regulatorischen Anforderungen, die Unternehmen sozusagen zu erfüllen haben, um letztendlich auch eine unternehmensbezogene, ergebnisorientierte und angemessene Umsetzung sicherzustellen. Ja, also hier spielt natürlich rein, dass Unternehmen sehr unterschiedlich groß sind und sehr unterschiedliche Schwerpunkte haben. Und letztendlich ist die richtige Schwerpunktsetzung und die richtige Aussetzung eben auch maßgeblich davon begleitet, dass Unternehmen auch verstehen, was die Anforderung an sie ist. Was neben einem großen Fachwissen und einem Verständnis meines Erachtens ganz, ganz wichtig ist, ist insbesondere auch eine klare und vertrauensbildende Kommunikation in die gesamte Mannschaft eines Unternehmens, weil für die Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit eine große Akzeptanz im Team, in der Belegschaft notwendig ist. Sonst ist dieser Weg eben, glaube ich, sehr schwer zu beschreiten für die Unternehmen. Jetzt geht es da im Kern natürlich um die Frage, was ist denn sozusagen für mein Unternehmen relevant? Mhm. Was muss ich denn Bericht erstatten mit meinem Geschäftsmodell? Und da gibt es sozusagen ein Schlagwort, was uns allen momentan sehr prominent immer wieder auffällt, ist das Thema doppelte Wesentlichkeitsanalyse. Die soll sozusagen Unternehmen in die Lage versetzen, die für sie wichtigen nachhaltigkeitsbezogenen Themen zu identifizieren. Und sie heißt jetzt nun doppelte Wesentlichkeitsanalyse, weil sie eben die Perspektiven der Stakeholder, also außenwirksam, als auch die Perspektive aus Unternehmenssicht, also die Innensicht, berücksichtigen soll und damit sozusagen zwei Perspektiven zusammenbringt bei der Betrachtung, was ist wesentlich. Also kurzum, es geht quasi um die Identifikation und natürlich auch um die Priorisierung der Nachhaltigkeitsthemen, die mit einem bestimmten Geschäftsmodell verbunden sind. Und da können wir uns natürlich vorstellen, dass mit einem produzierenden Unternehmen ganz andere Themen als wesentlich vermutlich identifiziert werden, als beispielsweise mit einem Unternehmen, was stärker im Dienstleistungssektor tätig ist oder in einem sehr stark regulierten Umfeld. Insofern werden wir schon in der Berichterstattung natürlich auch sehen, dass die Unternehmen alle mit einer sehr klaren Themenmatrix aus dieser Wesentlichkeitsanalyse herausgehen, die sozusagen auch den Ausgangspunkt aller weiteren Überlegungen sind, nämlich die Ableitung einer Strategie, auch die Ableitung von Umsetzungsmaßnahmen. Und mit Maßnahmen allein ist es nicht getan, sondern ich brauche natürlich auch Ziele, steuerbare Ziele, und ob ich sozusagen auch bei dieser Zielerreichung erfolgreich bin, misst man am besten mit KPI. Und genau das fordern letztendlich auch die ESRS-Standards, dass die Unternehmen genau das in ihrer Berichterstattung beschreiben. Und zwar den Status quo. Ja, den Status quo, und diese Berichterstattung über den Status quo soll natürlich auch triggern, dass die Unternehmen sich auf eine Transformationsreise begeben und das Thema natürlich viel stärker auch in die Steuerung und Erfolgsmessung von unternehmerischen Handeln einbezogen werden. Last but not least muss man ganz klar sagen, was gehört zu einer sinnvollen Implementierung dazu? Ja, mit dieser Wesentlichkeitsanalyse ist es natürlich nicht getan, sondern ich muss mich dann natürlich auf den Weg begeben und sagen, okay, das sind meine wesentlichen Themen, die ich identifiziert habe. Und wir haben vorne gesagt, wir machen eine Bestandsanalyse, und die beiden Dinge müssen natürlich sozusagen auch in einen Vergleich zueinander gebracht werden. Und dann müssen so die sogenannten Gaps herausgefahren werden und identifiziert werden. Und dann geht es natürlich sozusagen schon auch in die Frage, wie man diese Lücken in der Datenerhebung, auch in der Strategie, auch bei der Definition von Maßnahmen und natürlich auch bei der Erhebung von Daten für die Berichterstattung jeweils in Unternehmen schließen kann. Und das bedarf sozusagen auch nicht nur eines starken ESG-Projektteams, sondern sozusagen auch vieler Kapazitäten in allen möglichen Unternehmensbereichen. Und das ist, glaube ich, auch die spannende Herausforderung, wo ich sage, Kommunikation ist wichtig, Akzeptanz ist wichtig, um eben die gesamte Belegschaft mitzunehmen.
Ich hatte jetzt schon das Wort KPIs gehört. Das ist ja etwas, das ganz, ganz wichtig ist, um Erfolge, Versäumnisse ordentlich messen zu können. Aber ich habe da schon auch ein bisschen den Hintergedanken, im Mittelstand habe ich ja häufig nicht mal eine optimale Aufbereitung von Finanzdaten. Ja? Wie soll es denn dann mit ESG-Kriterien funktionieren? Also beziehungsweise gibt es schon brauchbare Software für die Erhebung und Aufbereitung der Daten, aber auch für die Verknüpfung mit Finanzreporting und dem Controlling?
Ja, also ich würde nicht unbedingt von Versäumnissen reden. Die Unternehmen haben in der Vergangenheit die Daten gesammelt und die Daten berichtet, die angefragt worden sind, und haben sozusagen auch das ihren insbesondere ja Shareholdern zur Verfügung gestellt. Nun wird durch die Regulatorik hier der Blick weitergemacht, und es wird gesagt, also nicht nur finanzielle Daten, sondern eben auch nicht finanzielle Daten sind hier für die Transparenz notwendig. Und deswegen müssen sich Unternehmen auf den Weg machen, hier eine Transformation auch in der Erhebungen in der Steuerung in ihren Unternehmen umzusetzen. Aber das hat natürlich etwas damit zu tun, dass ganz klare KPI zur Steuerung definiert werden und das Management diese natürlich auch regelmäßig monitort und heranzieht und letztendlich sozusagen auch einen Fortschritt messbar wird und Abweichungen frühzeitig erkannt werden. und Gegenmaßnahmen definiert werden können. Also insofern gibt es natürlich hier Herausforderungen in den Unternehmen. Und du hast es angesprochen, gibt es denn sozusagen Software, mit der man das lösen kann? Wir gehen hier mit einem häufig in den Unternehmen auch mit einem Vergleich voran, indem wir quasi sagen, ja, in der Finanzberichterstattung braucht es eine Buchhaltung und braucht es sozusagen auch eine strukturierte Datenerhebung und auch eine strukturierte Konsolidierung von diesen Daten für eine Berichterstattung. Und genauso gehen wir mit diesem Bild letztendlich auch für die Nachhaltigkeit vor und sagen, aus unserer Sicht braucht es letztendlich ein Buchhaltungssystem, ein ESG-Buchhaltungssystem, um sozusagen auch die Grundlage für ein Management und ein Monitoring von ESG-KPI zu ermöglichen und eine entsprechende Berichterstattung für die Unternehmen zu ermöglichen. Und ja, wir sehen heutzutage schon eine ganze Reihe von Softwareprodukten, die genau diese Themen adressieren. Teilweise gibt es Einzellösungen, die sozusagen einzelne Gesichtspunkte adressieren, also zum Beispiel das Emissionenthema oder Themen aus der Lieferketten-Sorgfaltspflichten. Allerdings zeigt sich auch immer mehr ein stärkerer Trend hin zu integrierten Lösungen, die letztendlich für die ganze ESG-Thematik eine integrierte Lösung anbieten. Und das scheinen mir durchaus auch interessante Produkte zu sein, weil da natürlich der umfassende Blick vermutlich am besten gegeben ist.
Es ist ja für das Unternehmen auch sehr wichtig, damit ich eine gewisse Planungssicherheit habe, damit ich ordentlich KPIs aufsetzen kann etc., dass ich einen festen Rahmen habe. Wann können wir denn mit so einem stabilen regulatorischen Rahmen für die Ersteller, die Adressaten, Prüfer und Nutzer von ESG-Informationen rechnen?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob die Frage nach einem stabilen regulatorischen Rahmen so entscheidend ist für die Frage, ob wir eigentlich einen handeln müssen. Ja, also der Klimawandel ist, glaube ich, nicht wegzudiskutieren und wissenschaftlich belegt. Und ich denke schon, dass, wenn wir uns überlegen, wie die Zukunft ausschaut, glaube ich, auch klar ist, dass wir uns als Gesellschaft auf eine Reise machen müssen, hier sozusagen die dringenden Themen zu adressieren und dafür zu sorgen, dass unsere Lebensgrundlage auch erhalten wird. Mal abgesehen davon ist, glaube ich, der European Green Deal der Europäischen Union fest und er gibt einen klaren Rahmen vor, was eigentlich Ziele und Zeithorizonte anbelangt, was in der Europäischen Union erreicht werden soll. Des Weiteren gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe von etablierten Standards rund um das Thema Nachhaltigkeit und es werden Mindeststandards an sehr vielen Stellen definiert und Sorgfaltspflichten auch definiert, beispielsweise auch mit Blick auf die Lieferkette, sodass, glaube ich, auch genügend Anhaltspunkte dafür da sind, was umzusetzen ist. Nicht zuletzt ist es auch so mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung und der Regulatorik dazu. Die CSRD-Richtlinie der Europäischen Union ist seit über anderthalb Jahren in der Welt und kann von jedem nachgelesen werden. Und sie hängt halt momentan daran, dass sie noch nicht überall in den europäischen Ländern in nationales Recht umgesetzt worden ist. Wenn man aber sozusagen in den Regierungsentwurf der deutschen Bundesregierung schaut, dann kann man feststellen, dass die Unsicherheiten und in der Umsetzung überschaubar sind und, glaube ich, kein Unternehmen davon abhalten sollte, die ESRS-Standards, wie sie von der EFRAG momentan herausgegeben worden sind, umzusetzen, weil die geben vor, was als Unternehmen auch für die Berichterstattung auf sie zukommt. Genau wie das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz relativ klar sagt, was die Sorgfaltspflichten sind. Und es wird hier vermutlich durch die CSDDD Anpassungen geben in Zukunft. Aber da ist nichts drin, wo ich sage, das kann Unternehmen grundlegend davon abhalten, sich auf den Weg zu machen und mit dem Thema anzufangen. Ganz im Gegenteil, anfangen und jetzt anfangen ist ganz dringend notwendig, um sozusagen auch hier nicht den Anschluss zu verpassen. Weil wir sehen schon sehr viele Unternehmen, die das Thema auch für sich als Chance begreifen und sich hier herauszuheben und ihre Zukunftsfähigkeit eben auch explizit darzulegen. Und ja, jeder, der hier zögert, läuft eben auch Gefahr, hier in den Verzug zu kommen.
Da hast du mir eigentlich schon die direkte Vorlage für meine nächste Frage gegeben. Siehst du denn ESG eher als Werttreiber in M&A-Transaktionen oder ist es noch ein Ausschlusskriterium?
Ja, Werttreiber oder Ausschlusskriterium. Für mich gehört auf jeden Fall eine ESG-Due Diligence in die Analyse eines potenziellen Targets unbedingt mit dazu, weil die Bewertung von ESG-bezogenen Chancen und Risiken, die im Vorfeld zu einer Unternehmenstransaktion eindeutig auch eine Zukunftsfähigkeit beziehungsweise eben auch Risiken einer Resilienz für die Zukunft transparent machen können. Und ja, als Investor einer M&A-Transaktion würde ich sagen, sind das sehr wesentliche und wichtige Informationen, die es, glaube ich, bei der Bewertung mit zu berücksichtigen gibt. Also eine starke ESG-Performance und eine klare Strategie wären ja Anhaltspunkte für ein nachhaltiges und resilientes Geschäftsmodell und natürlich klare Indikatoren für die Attraktivität, während natürlich sozusagen erhebliche ESG-Risiken und ein wenig resilientes Geschäftsmodell natürlich auch hier eher mit einer Abwertung verbunden sein könnten. Und insofern, ja, möchte ich quasi nicht per se entscheiden, dass das jetzt ein Werttreiber oder ein Ausschlusskriterium ist. Aber ich denke, dass ESG Due Diligence genau wie eine Legal und eine operative Due Diligence und eine Due Diligence auf die Finanzkennzahlen unbedingt in Zukunft hier dazugehören.
Aber wie kann ich denn den Komplex ESG in meine Due Diligence einbinden?
Ja, also ich habe es gerade eben schon gesagt, also für eine betriebswirtschaftliche Due Diligence habe ich auch eine Art Programm und Gesichtspunkte, wo ich sage, wie passt das Target beispielsweise zu dem, was ich gerne zukaufen möchte. Und auch unter Legal-Gesichtspunkten gibt es sozusagen ganz klaren Fokus, was man sozusagen auch an Chancen und Risiken eigentlich abtestet. Und genau so sollte letztendlich auch der Fokus auf ein Unternehmen sein. Dazu muss man natürlich erstmal gucken, wer eigentlich kauft. Und beispielsweise, wenn ich als Unternehmen einen Zukauf tätige, dann habe ich erstmal eine eigene Geschäftstätigkeit und muss mich fragen, wie sozusagen auch die Geschäftstätigkeit meines Targets dazu passt und inwieweit sozusagen beispielsweise eine Strategie und auch KPI zueinander passen und wie sozusagen auch ein Zukauf beispielsweise solche KPI positiv oder negativ beeinflussen können und ob beispielsweise ein Zukauf auch in meine Strategie passt. Und ich glaube, solche Gesichtspunkte sollten unbedingt eben mit erörtert werden bei der Frage, ist ein Zukauf oder ist auch eine Erweiterung beispielsweise von einer Nachhaltigkeit getrieben.
Mhm. Ja. Aber da die Frage, gibt es Unterschiede zwischen Unternehmen in Hand von Private Equity beziehungsweise dem klassischen Mittelständler? Treiben die einen das Thema stärker voran als andere?
Ich glaube, hier fällt es etwas schwer, momentan eine eindeutige Antwort zu geben, wer treibt eigentlich das Thema. Also ich denke, dass die Reise eher ein Punkt ist, dass wir sehen werden, dass mit mehr verfügbaren Informationen auch ein größeres Interesse daran bestehen wird, diese Informationen natürlich auch für solche strategischen, unternehmerischen Entscheidungen zu nutzen. Und dann ist es natürlich auch sowohl für den Unternehmer selbst, aber eben möglicherweise auch für den Finanzierer Gesichtspunkte enthalten, die für solche Entscheidungen berücksichtigt werden können, also um Wachstumschancen auch zu beurteilen und letztendlich auch um die Entwicklung von einem Geschäft interessant machen zu können. Also aus PI-Haus-Sicht, denke ich mal, wird es sicher eine Frage sein, wie kann ich ein bestimmtes Unternehmen, was ich kaufe, auch so entwickeln, dass es natürlich renditestark wird und dass es letztendlich auch wiederverkaufbar wird. Das hat auch wieder was damit zu tun, was will eigentlich der Markt an der Stelle? Und dann denke ich auch wieder, wird der Marktmechanismus vielleicht auch zeigen, je mehr Nachhaltigkeitsinformationen verfügbar sein wird, desto mehr wird diese Information nachgefragt werden. Ich denke, wir sind momentan gerade so ein bisschen an der Schwelle. Wir würden uns gerne an vielen Stellen mehr Informationen und Transparenz wünschen. Und wir verstehen auch, dass beispielsweise viel über die Vergleichbarkeit der künftig verfügbaren Daten diskutiert wird. Und alle sind sozusagen auch bereit und scharren mit den Füßen, genau da drauf zu gucken und mehr Transparenz zu bekommen. Und sie ist halt gerade noch nicht da. Und ich glaube, dass das aber eben gerade mit den jetzt 2024 erstmals berichtenden Unternehmen und insbesondere dann 2025, wenn dann die große Welle sozusagen auch der Unternehmen in Deutschland berichten wird, wir hier eine erhebliche Belebung sehen werden. Und ich glaube, dass auch sehr spannende Vergleiche gezogen werden und wir dürfen eine ganze Reihe neuer Erkenntnisse aus den Daten ziehen werden.
Ich will mal so ein erstes Zwischenfazit ziehen. Also ich glaube, es ist ganz klar, dass die Unternehmer mit ESG einfach ein weiteres Thema auf dem Tisch haben, das ganz viel Beachtung braucht und fordert. Allerdings sind es dann eben auch eine Unmenge an Themen, die dann da aufläuft. Deswegen, da kommt ihr ja dann ins Spiel, ne? Da brauche ich dann ja vielleicht externe Expertise, die mir da an der einen oder anderen Stelle ein bisschen weiterhilft. Aber Könnt ihr als ESG-Berater, können ESG-Berater schon mit Augenmaß beraten und vielleicht dann auch mal gesagt, mit gezielt mal zur Lücke raten sozusagen, mal Mut zur Lücke zu entwickeln?
Ja und nein, vermutlich. ich glaube, Nils hat anfangs auch schon gesagt, wir sehen uns natürlich momentan vor allem auch erstmal in der Rolle eines Knowledge Brokers und auch des Überbringers der Nachrichten, was eigentlich an neuen Anforderungen auf die Unternehmen zukommt, und agieren auch häufig erstmal als Wissensvermittler und leisten sozusagen auch auf dem Weg erstmal unseren Beitrag, Unternehmen überhaupt in eine Lage zu versetzen, sich dem Thema zu stellen und letztendlich auch eine Identifizierung von Themen überhaupt zu ermöglichen und auch eine Priorisierung vorzunehmen. Und ich denke, das ist sozusagen auch momentan mal der wichtigste und vornehmlichste Weg, das Management und letztendlich auch die in den Unternehmen mit dem Thema befassten Teams know-how-mäßig so aufzustellen, dass sie eine wissentliche und informierte Entscheidung treffen können und auch insbesondere Priorisierungen vornehmen zu können. Weil du hast es so schön angesprochen, die Masse an Themen ist riesengroß und es gibt keinen One-Size-Fits-All-Standard. Standardprogrammansatz, den nun alle sozusagen befolgen müssten, sondern das Thema ist davon getragen, dass eben gerade das Management von Unternehmen einen klaren Fokus und eine klare Priorisierung von Themen vornimmt und sozusagen auch die Themen dann schwerpunktmäßig abgearbeitet werden. Wir führen häufig ganz praktisch die Diskussion, ist es hilfreich, 15 oder 20 Nachhaltigkeitsthemen zu haben und zu monitoren, oder ist es vielleicht sozusagen eher der Fokus auf 5 bis 10 Themen? Auch da gibt es quasi kein richtig, aber ich glaube, es muss ein solcher Fokus in den Unternehmen bestehen, dass auch eine Chance besteht, mit den Themen durch die Tür zu kommen, weil lieber mit 10 Themen in der Berichterstattung und auch in der Umsetzung von Strategien, Maßnahmen und Zielen durch die Tür gekommen zu sein, als bei 20 Themen auf der ganzen Linie gescheitert. Also, und insofern, ja, also das ist sehr plakativ, aber das ist genau, was ich momentan eben erlebe, dass Priorisierung hier sehr zentral ist. Und je besser das Know-how ist, desto besser gelingt natürlich diese Priorisierung. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, hier wiederum die Interessen von Kunden und Märkten zu berücksichtigen, um sozusagen auch dem Bedarf natürlich gerecht zu werden.
Du hast jetzt gerade gesagt, du drückst es mal plakativ aus. Ich hätte es gerne noch ein bisschen plakativer. Wie oft sagt ihr denn ganz ehrlich, nee, das muss nicht gemacht werden?
Wir sind vielleicht nicht in der Rolle vorzugeben, das ist so oder so zu machen. Was wir momentan, glaube ich, sehr klar versuchen, ist, den Unternehmen sehr klar zu machen, dass sie viele Dinge, also zum Beispiel sowas wie eine Chancenbewertung oder eine Risikobewertung, nicht neu erfinden müssen, sondern dass in den Unternehmen genau für diese Dinge eigentlich schon Prozesse da sind und Ansätze da sind und dass sie letztendlich genau das konkret auch auf die Nachhaltigkeitsthemen anwenden und damit sozusagen auch Bekanntes und Vertrautes mit einem neuen Thema zusammenbringen und sich genau daraus in den Unternehmen sehr klar eigentlich herausbilden lässt, wo die Prioritäten sind, und die Unternehmen daraus sehr klar erkennen, wo sie ihren Augenmerk und ihr Invest und ihre Tätigkeiten hinlegen sollen. Und dieses Bild zu schärfen, da sehe ich unsere Rolle auch in einer beraterischen Funktion, und prüferisch sehe ich uns natürlich momentan vor allem in der Frage Einhaltung der Regulatorik, die aber zum Beispiel mit Blick auf die Berichterstattung ganz klar sagt, dass erstmal ein Status quo zu berichten ist und nicht schon die gesamte Transformation. Und insofern gilt es natürlich auch wieder, Wissen und Verständnis der Regulatorik schafft Klarheit darüber, über welche Ziellinie ich springen muss.
Ja, vielen Dank für die durchaus geschmeidige Antwort. Ich habe abschließend noch eine Frage, und da gehen wir nochmal zurück zum Thema Regulatorik. Bleibt das ein Moving Target, und wie kann ich trotzdem möglichst viel Planbarkeit erreichen?
Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich so, dass ich gerne sagen würde, wir bewegen uns in ein ruhiges Fahrwasser und es wird in Zukunft hier eine gewisse Beständigkeit geben. Ich glaube aber, die Wahrheit ist tatsächlich, dass wir gerade durch die Transparenz, die wir in den nächsten Jahren erst gewinnen werden, und auch die Vergleichbarkeit, die wir noch gewinnen werden, eigentlich überhaupt erst besser verstehen werden als Gesellschaft, worauf es eigentlich ankommt und auch letztendlich sozusagen der Markt verstehen wird, worauf es ankommt und auch diese viel gewünschte Regulierungswirkung für Finanzströme beispielsweise eben erst eintreten wird, wenn wir eine gewisse Transparenz und ein gewisses Verständnis auch über vielleicht mehrjährige Auswertungen über bestimmte Daten verfügbar haben werden. Und insofern denke ich, dass eben doch ein kontinuierlicher Wandel hier weiter stattfinden wird und auch in der Regulatorik natürlich sich das niederschlagen wird und insbesondere auch die Berichterstattungsstandards natürlich auch einen gewissen Reifeprozess durchlaufen werden. Also bei der Implementierung der internationalen Finanzberichterstattung mit den IFRS haben wir auch einen ähnlichen Prozess gesehen, dass letztendlich die Finanzberichterstattung hier auch in einem Reifeprozess unterlegen hat, was in den Unternehmen sozusagen auch an Daten beschaffbar ist und was wirklich auch einen Mehrwert für die Investoren bedeutet und was eben keinen Mehrwert bedeutet, aber fürchterlich viel Aufwand in den Unternehmen. Und ich denke schon, dass wir auch einen ähnlichen Prozess bei der Regulatorik rund um das Thema ESG sehen werden. Insofern gilt es, glaube ich, auf Unternehmensseite, sich auch hier flexibel aufzustellen und sich diesen notwendigen Anpassungen irgendwo auch offen zu zeigen und auch das zu monitoren und das auch zu antizipieren. Also nicht zuletzt sind am Horizont zur Berichterstattung ja auch branchenspezifische Standards absehbar und mal abgesehen davon, dass sie also von manchen Branchen und Unternehmen durchaus sehr herbeigesehnt werden, um letztendlich sozusagen auch eine Schärfung der Blickwinkel auf Spezifika zulassen.
Ja, ich glaube, es ist einiges los, das kann man getrost so sagen. Fest steht auf jeden Fall, ESG ist ein Thema, das ist gekommen, um zu bleiben. Es wird auch im Zusammenhang mit Corporate Finance weiter an Bedeutung gewinnen. Ich glaube aber auch, das hat unser Gespräch jetzt gezeigt, wenn Unternehmen diesen Komplex als Chance erkennen und sich da auch mitunter mit Mühen, ja, aber eben auch mit Unterstützung entsprechend aufstellen, dann kann ESG durchaus ein Hebel zur Wertsteigerung sein. In diesem Sinne sage ich jetzt erst einmal Katharina, Nils, vielen, vielen Dank für die Aufarbeitung des Themas und natürlich euren spannenden Input.
Gerne.
Herzlichen Dank.
Ja, und liebe Hörer, schön, dass ihr auch wieder dabei wart und natürlich sehr gerne bis zum nächsten Mal.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com